Sind Sie schon gespannt auf die neue Folge? Wir auch. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Wenn's dann selber auf die Jagd geht, sind Sie bei uns mit einer Jagdhaftpflicht gut abgesichert. Fair versichert. VGH.
Teppe und Schwen ob Jagd. Mit dem niedersächsischen Jäger unterwegs im schönsten Bundesland der Welt.
Weidmannsheil Christian.
Weidmannsheil Bene.
Heute ziehen wir blank. Und ich bin froh, dass das Filmteam nicht dabei ist. Also, was wir ehrlicherweise machen wollen, war eine tolle Einleitung, oder? Sag doch mal, Christian.
Naja, es ist ja ein militärischer Begriff, blank ziehen.
Ist das so?
Ja, ja, tatsächlich. Und zwar ist das eben, wenn man den Säbel oder das Seitengewehr parat zieht, aus der Scheide heraus. Und das ist dann ein Blankziehen.
Guck an, aber es geht tatsächlich heute darum...
Nicht um Blankwaffen.
Nicht um Blankwaffen,
sondern
nein,
um Schusswaffen.
Um Schusswaffen. Und zwar öffnen wir für euch unsere Waffenschränke und wollen uns mal und euch auch die Frage stellen, wie viele Waffen braucht eigentlich ein Jäger?
Und welche?
Und welche, ja.
Grundsätzlich ohne Waffe geht's nicht. Wir können leider das Wild noch nicht zum Erlegen streicheln. Das funktioniert nicht. Deshalb brauchen wir Waffen.
Und haben ist besser als brauchen. Ist das so?
Also sicherlich kann man da geteilter Meinung sein. Waffenbehörden sagen immer, wozu brauchen Sie eigentlich so viele Waffen? Das reicht doch, wenn Sie eine oder zwei haben. Da muss man wieder begründen. Gerade bei Kurzwaffen kennen wir ja das Problem. Wir Jäger dürfen ja grundsätzlich Langwaffen besitzen, die jagdlich und auch zum Training entsprechende Kaliber haben, in unbegrenzter Zahl. Und Kurzwaffen dürfen wir besitzen, zwei Stück. Es sei denn, man kann andere Dinge noch begründen, beispielsweise, weil man noch in einem Schützenverein ist und dort besondere Disziplinen schießt. Es gibt auch hin und wieder sogar Waffenbehörden, die Fallenjägern dann noch eine dritte Kurzwaffe genehmigen. Das ist aber nicht die Regel.
Grundsätzlich ist eine Waffe gut oder schlecht? Oder ist grundsätzlich so der Steuermann, der sie führt, macht eine Waffe gut oder schlecht?
Also früher hatte ich mal hier im Nachbarort einen alten Büchsenmacher, Eberhard, der leider verstorben ist. Und Eberhard sagte immer, meistens liegt's am Steuermann.
Ja.
Gemeint ist damit natürlich der Schütze und weniger die Waffe. Und wenn man sich eben die Waffen ansieht, die entweder handwerklich oder industriell gefertigt sind, aber wirklich ja auf einen Bruchteil eines Millimeters genau. Das sieht man am Verschluss, das sieht man auch bei der Montage der Zielfernrohre. Bei der einen Waffe ist es alles ein bisschen gröber. Also wenn man dies hier zum Beispiel mal so hört, ist das sicherlich ein gröberes Werkzeug, als wenn man dieses Allgäuer Fabrikat mal verwendet. Oder eben dieses handgemachte Gerät aus Ratzeburg mal hört. Da ist wirklich kein Millimeter Spiel irgendwo.
Wo nicht Spiel sein sollte.
Wo kein Spiel sein sollte. Das sind wirklich Präzisionswerkzeuge. Und wenn die vorbeischießen, dann haben wir Schützen wie Jäger in der Regel was falsch gemacht.
Werkzeug ist ein sehr gutes oder eine sehr gute Bezeichnung dafür, wie ich finde. Denn es gibt natürlich auch einige, die Waffen mögen, um es mal vorsichtig auszudrücken, die auch eine Sammelleidenschaft entwickeln. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehöre da nicht zu. Also für mich ist es tatsächlich ein Werkzeug und ich bin der Meinung, das Werkzeug muss vernünftig funktionieren.
Im Trocknen stehen
auch. Im Trocknen stehen, ganz klar. Muss gepflegt werden, damit wir natürlich bestmögliche Ergebnisse damit erzielen können und uns immer zu 100% auf unser Werkzeug verlassen können.
Nun sagst du ja immer, was Pflege und Wartung meines Werkzeuges, also der Waffen angeht, ich sei da ein bisschen nachlässig. Das liegt aber so ein bisschen daran, bei der Bundeswehr, wie gesagt, glaube, das habe ich schon mal erwähnt, habe ich ganz viel Waffen putzen müssen, weil immer schlechtes Wetter war und die Bundeswehr zu wenig 9mm Munition vorgehalten hat. Dann wurde uns auferlegt, die Waffen zu putzen. Und unser Schießausbilder bei der Jungjägerausbildung sagte, man schießt keine Waffe kaputt, sondern man putzt sie kaputt.
Ja.
Und entsprechend sehen meine Waffen jetzt aus, wobei die eine oder andere durchaus mal einen Tropfen Öl gebrauchen könnte. Wichtig ist halt, dass man eine Waffe nicht feucht oder nass in den Waffenschrank stellt und dass man hin und wieder auch mal einen Tropfen Öl an die beweglichen Teile macht.
Wir hatten ja zuletzt auch noch eine Videocast-Folge dazu, zu dem Thema, gerade was Schalldämpfer, so neue Produkte, die es jetzt, oder was heißt neue, also neue Errungenschaften für die Jägerschaft, die es gibt, dass die nochmal eine besondere Pflege benötigen. Guckt euch das gerne nochmal an auf unserem YouTube-Kanal, während Christian gerade mit seinem Revolver spielt. Und ich würde jetzt vorschlagen, dass wir jetzt starten. Und zwar machen wir das in so einem Wechselspielchen. Wir fangen von groß nach klein an, was wir so in dem Schrank haben. Möchtest du anfangen? Soll ich anfangen?
Fang du gerne an.
Ja?
Du bist ja auch der Kleinere.
Also, danke. Wir haben hier schon so ein Gerät liegen. Wir führen tatsächlich das gleiche Modell. Das ist ein moderner Geradezug-Repetierer.
Das ist für dich das Größte?
Eigentlich.
Die größte Waffe, die du im Schrank hast?
Das ist die größte Waffe, die ich im Schrank habe. Meinst du jetzt der Länge nach oder kalibermäßig?
Also ich gehe schon von Kaliber aus.
Ja, dann muss ich mit was anderem anfangen.
Aha.
Okay, gut. Dann fange ich mit einem Geschenk.
Dass das für dich das Größte ist, kann ich verstehen, aber vom Kaliber her sicherlich was anderes.
Ja, also ich habe einen sehr schönen Drilling im Schrank stehen, ein Sauer und Sohn 3000 Drilling im Kaliber 7x65R mit zwei 16, 70er Schrotlaufläufen.
Wir könnten auch Quartett spielen, ne?
Könnten wir auch.
Ich hatte nämlich auch einen Drilling.
Ja, aber mit einem größeren Kaliber noch. Und glaube ich, ne?
Ich habe einen 16, 70er.
Ja, habe ich auch.
Fortuna Made in GDR.
Steht ja.
German Democratic Republic.
Ja. Also haben wir schon mal, fangen wir jetzt beide mit einer kombinierten an. Mhm. Also eine kombinierte Waffe ist ein Kugellauf gepaart mit einem Schrotlauf.
Manchmal auch mit zwei.
Manchmal auch mit zwei Schrotläufen.
Manchmal auch zwei Kugelläufe. Also ich habe noch einen Einstecklauf in dem einen Schrotlauf.
Ja.
Da ist noch ein wunderbarer Hornet-Einstecklauf drin.
Wie oft benutzt du die Waffe?
Mal viel so zu selten. Ehrlich. Viel zu selten. Sie ist unglaublich präzise.
Ja.
Sie hat ein altes, aber sehr gutes, variables Zeiss-Glas drauf. Die 7x65R hat eine super Wirkung, auch
ja,
frevelt.
Auf jeden Fall.
Die 1670 passt und genügt für jedes Stück Raubwild. Und die Hornet ist natürlich für einen Fuchs auch sehr gut, der mal so auf 80, 90 Meter
ja,
steht. Dann auf einen Mäusel zusteht.
Wenn man es denn kann.
Wenn man es kann. Und da ist es wirklich eine ganz tolle Waffe, die ja Fortuna Sylt, sagt es ja schon, also aus alten DDR-Zeiten stammt, irgendwie aus den 80er Jahren oder so, aber wirklich ja, handgemacht und immer noch super in der Hand und auch vom Schussbild her absolut in der Mitte im Ziel liegen
ist. Ja, aber bei dir ist es dann tatsächlich auch so wie bei meinem Drilling, dass der doch selten ausgeführt wird.
Viel zu selten. Also es gab mal eine Jagd, zu der ich eingeladen war. Da war es angesagt, mit dem Drilling zu kommen. Das ist aber heute eher die Ausnahme. Die meisten Jagden, zu denen wir ja eingeladen sind, sind ja reine Schalenwildjagden, insbesondere auf Sauen. Wenn wir mal zu einer Niederwildjagd eingeladen sind, freuen wir uns natürlich diebisch, wie die kleinen Kinder. Und das ist eigentlich auch viel zu selten. Dieses Jahr waren ja sogar Treibjachten verboten, wo man dann auch mal seine Flinte hätte ausführen können. Aber in der Tat, der Drilling wird zu selten geführt.
Dann deine nächste Waffe. Jetzt habe ich ja eigentlich angefangen. Ja, und du hast mit deinem Drilling nachgelegt. Dann habe ich noch die Waffe, die mag ich sehr. Einen Stutzen in 7x57.
Das ist ja auch was Elegantes.
Ein Stutzen. Sehr elegant.
Warum hat man eigentlich einen Stutzen? Nur weil es gut aussieht?
Oder natürlich auch, weil es gut aussieht, aber gerade wenn man den Lauf auflegen wollen würde, passiert das beim Stutzen natürlich nicht, dass der Lauf dann im Schuss hochprellt und man einen schlechten Schuss antragen könnte. Deswegen ist gerade so auch, wenn es auf ins Gebirge geht, da hat man früher viel Stutzen verwendet.
Oder wahrscheinlich auch der Kaiser, weil er ja den linken Arm nicht so verwenden konnte.
Aber ein schönes Gewehrchen. Also eine Büchsenmacherarbeit, so custom-made. Es wurden ein paar Änderungen noch dran vorgezogen. Er hatte zuvor einen Doppelzüngelstecher, einen deutschen Stecher, also zwei Abzüge. Der hintere Abzug, um den vorderen Abzug des Abzugs, den Abzugswiderstand heißt es korrekt, zu verringern. Das habe ich mal umbauen lassen mit einem Match-Abzug, der da jetzt drin ist. Eine horizontale Sicherung wurde da eingebaut und ein modernes variables Glas, 1,7 bis 10 mal 42, schön schlank gehalten, also eine sehr führige, sehr schöne Waffe. Im Kaliber 7 x 57, ein Kaliber, was ich sehr gerne mag, aber Kaliberdiskussion wollen wir heute nicht führen. Jetzt bist du wieder dran.
Ja, der Drilling war natürlich nicht die dickste Bohne im Waffenschrank, sondern ich habe da einen österreichischen Schatz.
Ja, den kenne ich auch.
Den österreichischen Schatz.
Ja.
Ja, und zwar ist das eine Doppelbüchse im Kaliber 3,75 Holland und Holland Magnum.
Jawohl.
Mit Wechselläufen als Doppelflinte, Bockdoppelflinte im Kaliber 20,70.
Ja.
Und wenn man sich so die beiden Laufbündel anguckt, weiß man immer nicht so recht, was ist jetzt eigentlich Büchse und was ist Flinte. Also sind so von außen betrachtet fast gleich stark.
Merkt man am Gewicht dann, aber.
Am Gewicht merkt man schon. Also die Büchsenläufe sind natürlich schwerer. Und diese Verlacher Doppelbüchse ist gearbeitet, ja, mit unglaublichen Gravuren und Verzierungen. Und das Wild, das dort abgebildet ist, hat dann, das ist ein bisschen doll vielleicht, ich habe es auch noch nicht woanders gesehen, so Swarovski-Augen, die dann so
Ach,
glitzern.
Hör auf, ja.
Und ein Freund von mir hat mir die mal verkauft, er brauchte Geld. Und damals hatte ich noch was über.
Du hattest noch Geld.
Ja, und dann habe ich die gekauft und habe die auch ein paar Mal benutzt. Und beim letzten Mal, als ich sie benutzt habe auf einer Drückjagd, da stand ich auf so einem sehr schmalen und etwas wackeligen Drückjagdbock und habe dann auf eine Sau auf kurze Distanz geschossen und diese Doppelbüchse hat mich da also fast runtergeschoben von diesem schmalen Drückjagdbock. Und seither steht sie unbenutzt im Schrank.
Ja.
Also eigentlich viel zu schade, dass sie nicht benutzt wird. Und ich habe mir auch schon überlegt, sie abzugeben. Vielleicht findet sich ja jemand, der da größere Freude dran hat oder öfter mal nach Afrika fliegt, um sie dort auszuführen. Denn die 3,75 Holland und Holland Magnum ist ja in Afrika das kleinste auf starkes Wild zugelassenes Kaliber. Das hat man ja so um die Jahrhundertwende extra gemacht, nicht die 9,3, das deutsche Kaliber zugelassen, sondern etwas größer, das sind ja 9,5 mm ungefähr, die 3,75. Und um eben auch so die deutschen Kaliber außen vor zu lassen und die englische Dominanz auf dem schwarzen Kontinent beizubehalten, hat man ja festgelegt, dass eben gerade auf Büffel, Elefant und so etwas, was wir ja zum Teil heute ja auch absolut ablehnen zu schießen, aber damals war es eben en vogue, hat man gesagt, die 3,75 ist das kleinste auf das starke afrikanische Wild zugelassene Kaliber.
Guck an, hättest du damit eigentlich anfangen müssen?
Ich habe ja damit angefangen, ich habe nur gleichgezogen mit dem Drilling.
Okay. Dann mache ich weiter mit einem. Tatsächlich habe ich nur drei Büchsen. Und da komme ich auch schon zu meiner letzten Büchse. Das ist ein moderner Geradezugrepetierer mit einem Professional Success Shaft. Die meisten Leute wissen genau, was für ein Fabrikat das auch ist. Eine unglaublich präzise und zuverlässige Waffe mit einem leistungsstarken, lichtstarken Zielfernrohr eines österreichischen. Die klingt ganz genauso. Die hat nur eine andere Farbe als deine, mit der du gerade repetierst. Kannst du noch einmal?
Ja. Man hört, dass ich geölt habe, ne?
Ja, wer gut ölt, der gut fährt, ne?
Ja.
Absolut.
Ja, die habe ich auch. Mit so einem ähnlichen Glas.
Nur ein bisschen dicker.
Naja, passt besser zum Schützen, ne?
Ist das so?
Ja, also es ist ein 2,3 bis 18 mal 56, was ich drauf habe. Im Kaliber 30,06. Und du hast ja ein kleineres Kaliber.
Selbstverständlich.
Ungefähr so wie mein kleiner Finger.
Ja.
Nämlich im Kaliber 308.
Reicht vollkommen. Für alles, was so in Mitteleuropa rumläuft.
Gut, hat natürlich eine andere Flugbahn als die 30,06. Ja. Also auf weitere Entfernung muss man sehr vorsichtig damit sein. Ich spreche da aus eigener Erfahrung.
Ja.
Wenn man sich nämlich in der Entfernung verschätzt und man schießt auf mehr als 150 Meter, da fällt die 308 massiv ab.
Kommt auf das Geschoss an. Also die Bleifreien haben auch eine deutlich gestrecktere Flugbahn. Ich habe jetzt auch noch ein anderes bleihaltiges Geschoss. Das hat auch eine GEE von 170 Metern bei der 308. Aber grundsätzlich hast du natürlich vollkommen recht damit, dass die Flugbahn von der 3006 gestreckter ist.
Ja, da muss ich schon... Mein erstes Gewehr war nämlich eine 308.
Ja.
Die habe ich heute noch im Waffenschrank und ich halte sie in Ehren. Ich habe sie von meinem Onkel geschenkt bekommen. Und das ist eine Fabrique Nationale d'Armes de Guerre.
Guck an.
Also eine belgische.
Ja.
Repetierer und schießt wie Gift.
Ja.
Liegt auch unglaublich. Hat noch ein Hensoldt-Glas, variables Hensoldt-Glas, funktioniert auch wunderbar. Und damit habe ich so als junger Jäger angefangen. Und es war wirklich eine ganz tolle Situation. Also die Frau meines Onkels war meine Patentante, leider sind schon beide verstorben. Und die wollten mir nun zu meinem Jagdschein mein erstes Gewehr schenken. Und dieses Glas, da sagte dann mein Onkel, ach, das könnte ich eigentlich noch behalten. Und dann sagte meine Patentante, ja, aber was willst du denn mit diesem Glas? Das brauchst du doch gar nicht. Und der Junge kann doch mit der Waffe ohne Glas gar nichts anfangen.
Klar.
Und das hat er dann auch gleich eingesehen. Und dann habe ich eben auch die Waffe mit dem Glas bekommen. Und da war ich dann ganz glücklich, dass ich nun mein erstes eigenes Gewehr hatte und nicht mit dem Repetierer meines Bruders, das ich bis dahin dann geführt hatte, mit dem Kaliber 8x57 losgehen musste. Und ja, war dann auch bei den ersten Jagden immer gut dabei mit meiner 308. Aber auf weitere Entfernung hatte ich nicht immer Glück.
Ja.
Und deshalb habe ich jetzt hier die 3006, die auch für weitere Entfernungen da durchaus sehr ordentliche Ergebnisse liefert.
Ich muss jetzt schon weitermachen mit den Flinten. Und zwar fange ich damit an, mit der Flinte, mit der ich mein erstes Stück Wild erlegt habe, eine Taube, im Beisein meines Vaters, eine einläufige Hahnflinte im Kaliber 16.
Da warst du auch schon 16?
So, ja, grob. Und ein belgisches Fabrikat auch. Und die hat
National d'Armes de Guerre.
Ich kann dir das jetzt nicht ganz genau sagen. Dafür hätte ich meine WWK mitbringen müssen. Auf jeden Fall einfaches Perlkorn, keine Schiene. Aber das Ding ist halt, habe ich schon so oft meinem Vater sagen hören, komm, gib das Ding ab, lass das verschrotten. Aber das ist einfach, da habe ich eine merkwürdige Bindung zu aufgebaut, eben mein erstes Stück Wild mit erlegt, eine Taube. Und ganz interessant an dem Prügel, so sieht er auch aus. Hinten hat er mal eine Gummischaftkappe gehabt. Das Gummi ist aber in der Zwischenzeit so spröde und porös.
Gummi gerissen.
Dass das Gummi mehrfach gerissen ist.
Oh, oh.
Ja, das ist immer nicht gut. Aber auf jeden Fall hat dieses Teil einen Ejektor. Und der Ejektor löst auch aus, also bei jedem Mal, wenn du die öffnest. Du musst nicht den Hahn abschlagen, damit der Ejektor dann auslöst. Ein Büchsenmacher kann jetzt wahrscheinlich die Technik dahinter genau erklären. Also auch die volle Patrone wird per Ejektor ausgeworfen. Und wenn du das nicht weißt,
da steht einer neben dir, hat gleich ein blaues Auge.
Ja, wirklich, dir fliegt die volle Patrone an die Birne. Nicht schön. Spätestens dann bist du wach.
Ja, ich habe noch ein paar andere Büchsen. Unter anderem auch eine im Kaliber 300 Winchester Magnum.
Ja.
Also.
Da habe ich mal einen Bock mitgeschossen.
Ja, die tritt.
Die Bockdublette.
Ja.
Die Teppe und Schwen Bockdublette.
Das war auch ein schönes Erlebnis, was wir gemeinsam auf Moositz hatten. Diese 300 Winchester Magnum mit diesem riesigen Zielfernrohr ist natürlich gedacht, um weiterzuschießen oder eben aufgrund dieses Zielfernrohres, das ist ein 6 bis 24 mal 72
von
Wetzlar.
Ja.
Und das hat natürlich eine ordentliche Dämmerungszahl, die noch viel besser ist als beim 8 mal 56. Und man braucht eigentlich dann auch nicht unbedingt, wenn man im Felde jagt, einen Mond, sondern da reicht dann so die Straßenbeleuchtung aus, um genügend Licht zu geben oder ein sternenklarer Himmel oder sowas. Und man kann eben gerade so stärkeres Wild, auch Rotwild, durchaus auch mal auf 200 Meter damit erlegen. Ich habe mir diese Waffe gekauft, nachdem ich in Afrika zur Jagd gewesen bin. Und genau diese Waffe, also ein Repetierer, österreichischer Repetierer, wurde dort in Afrika mehrfach geführt mit Kunststoffschaft. Das war damals noch nicht so en vogue. Halt praktikabel, nicht besonders schön, aber robust und zuverlässig.
Ein österreichisches Fabrikat ist das, ne?
Ja.
Sehr schön. Dann mache ich weiter. Natürlich, ich habe nur noch Flinten.
Achso, da habe ich übrigens einen anderen Schaft inzwischen anbauen lassen, keinen Kunststoffschaft mehr, sondern habe dann mal einen neuen auch Lochschaft da anbauen lassen.
Ein Schichtholz-Lochschaft.
Schichtholz-Lochschaft.
Schickes ja. Teil. Ja, schick, funktionell, sagen wir es mal so.
Zumindest sieht es besser aus als vorher. Und ich bin ja ein ganz großer Freund dieses Lochschafts.
Ja.
Dass man hat man so viel Halt.
Wenn man das einmal gehabt hat, will man
und
das...
Und wenn man dann das wie bei dieser Professional Success, wie du sagst, hat mit dieser Gummiarmierung,
ja.
Wo man dann ja, du musst nicht so liebevoll über die Läufe streichen. Aber diese Gummiarmierung am Lochschaft ist wirklich, bietet noch mehr Halt.
Ja.
Allerdings muss ich sagen, bei dieser Waffe hätte ich gerne einen verstellbaren Hinterschaft.
Eine Schafterhöhung.
Ja, auf jeden Fall, wenn ich mich da so sehe, wie ich das da manchmal so eingezogen habe, da ist doch mein Kopf ziemlich abgewinkelt, um dann durchs Zielfernrohr zu gucken. Also so eine kleine Erhöhung des Schaftrückens hätte ich da schon ganz gern.
Weil du so einen langen Hals hast.
Zumindest habe ich noch einen.
Ja, das gibt auch Menschen, die können das nicht mehr von sich behaupten. Ja, genau. Kennst du den Witz von der Giraffe und dem Hasen?
Na?
Soll ich den erzählen?
Auf jeden Fall.
An dieser Stelle? Mhm. Treffen sich eine Giraffe und ein Hasen, sagt die Giraffe. Du weißt übrigens ja, dass ich der schlechteste Witzeerzähler der Welt bin, aber ich versuche es trotzdem.
Sagt jetzt der Hase oder die Giraffe?
Nein, das habe ich jetzt noch kurz eingeschoben.
Okay.
Auf jeden Fall bitte ich, diesen Exkurs zu entschuldigen an alle Hörerinnen und Hörer. Also, und die Giraffe sagt zu dem Hasen, oh, wenn ich was esse, ich habe so einen langen Hals und das schmeckt so gut und ich kann das so lange genießen. Und dann sagt sie, ja, und wenn ich was trinke, ich kann so lange genießen mit meinem langen Hals, das ist so schön und jeder Tropfen, der fließt so lange meinen schönen langen Hals hinunter, sagt der Hase, und schon mal gekotzt? Ja, ist flach. Anyway, machen wir weiter mit meiner nächsten Waffe. Ich habe hier eine Doppelflinte. Extrem kurz, einen halben Zentimeter länger als
erlaubt.
Nemrod, auch ein...
einen halben Zentimeter länger als verboten.
So muss man so rum
gerade
heißt
noch
es.
Erlaubt.
Genau, ja. Also ist erlaubt, die Waffe. Und eine doppelfüllende Brünierung fast ab. Also die Läufe sind nicht mehr sehr dunkel.
Vielleicht können wir doch mal ganz kurz was zur Brünierung sagen.
Ja, sag doch mal was.
Also so eine Brünierung wird ja auf den Stahl aufgetragen, damit es nicht so rostanfällig ist.
Ganz genau.
Und wie läuft sowas?
Wie läuft und brüniert die?
Ja.
Das ist ja ein chemischer Vorgang.
Also man kann ja so eine Waffe, wenn die so richtig abgewetzt und abgenutzt ist, auch neu brünieren lassen.
Ganz genau.
Und dann kommt so eine Waffe in so ein Bad. Ich glaube, mit Elektrolyse oder sowas funktioniert das.
Mhm, bestimmt.
Und dann ist sie wieder schick.
Genau.
Also man kann auch aus alten Waffen was machen.
Ganz genau. Aber die soll so bleiben, wie sie ist. Also eine ganz kurze Doppelflinte.
Passt zu dir.
Danke, Herr Teppe. Auf jeden Fall, der Schaft wurde schon mal repariert mit einer Spacksschraube, tritt aber aufgrund der Kürze wie ein Esel und scheppert in den Ohren wie Sau. Deswegen Gehörschutz und ordentlich festhalten, den Prügel. Du bist dran.
Ja, ich habe auch eine Flinte. Das heißt, ich habe inzwischen zwei Flinten. Ich hatte mal drei. Nein,
ja.
Ich hatte nur noch mal eine andere, die habe ich aber dann meinem Bruder geschenkt. Und jetzt habe ich eine Flinte. Dazu gibt es auch eine kleine Geschichte. Und zwar waren wir in Suhl zum Deutschen Jagdrechtstag. Das ist schon viele Jahre her. Und wer mal dort in Suhl gewesen ist, nicht beim Jagdrechtstag, aber auf diesem wunderbaren Schießstand, der noch ebenfalls aus DDR-Zeiten ist, der sieht mal, wie groß ein Schießstand sein kann. Also wenn man darauf geht und man guckt nach links und nach rechts, dann sieht man nichts anderes als Schießstände.
Okay.
Es ist Wahnsinn. Und da gibt es natürlich dann auch Tontaubenschießstände und ich hatte gar keine Flinte mit zum Schießen dort. Ist ja auch immer ein bisschen lästig, wenn man im Hotel ist und dann muss man seine Waffe irgendwie einschließen und dann die waffenrechtlichen Bestimmungen einhalten. Das ist alles kaum realisierbar. Also bin ich da ohne Waffe hin und die hatten aber eine ganze Batterie von Waffen, die man sich dort leihen konnte, waren so Vorführwaffen. Und da war auch eine Flinte, die habe ich dann genommen, weil ich so gecheckt habe. Man macht das ja bei einer Flinte immer so, legt so den Hinterschaft in die Ellenbeuge und dann guckt man, ob man mit dem Zeigefinger gut an Abzug kommt.
Mein Gott, Gott sei Dank war die leer.
Und bei mir gibt es nur leere Waffen. Außer auf der Jagd. Unmittelbar vor der Schussabgabe wird erst geladen.
Selbstverständlich.
Jedenfalls habe ich die dann angebackt auf diesem Skeetstand und habe dann irgendwie 14 von 15 Tauben damit geschossen.
Guck
kalt,
an.
Ohne Vorbereitung. Ja, und dann habe ich mir die sofort bestellt.
Ja.
Und habe die dann auch bekommen und seither macht es richtig Spaß, mit dieser Flinte zu jagen. Die hat, weil es ja eigentlich eine sportliche Flinte ist, überhaupt gar keine Bohrung für den Trageriemen.
Ja.
Und manchmal sieht es schon ein bisschen komisch aus, wenn man damit auf Yacht geht und man hat gar keinen Trageriemen daran.
Ja.
Aber ich wollte bisher auch noch nicht da so reinbohren.
Ja. Weil bei schönem Schaftholz macht man das ungern.
Ja. Und deshalb trage ich die dann auf der Jagd manchmal ohne Trageriemen. Aber wenn du in einer Hand dann schon die Flinte hast, dann kannst du halt in der linken Hand nicht viel Beute mit dir rumschleppen.
Ja, das ist...
ist noch keine optimale Lösung. Und nun ist ja mein Onkel, der mir damals meine erste Waffe geschenkt hatte, leider verstorben letztes Jahr und hat mir dann seine Waffen noch vermacht. Und dazu gehörte eben auch eine sehr ordentliche Bock-Doppelflinte im Kaliber 1270, auch von FN,
ja.
National. Und die passt mir auch wunderbar und die schießt auch und das macht richtig Spaß und ist alt und gebraucht und kein Hingucker, aber wirklich zum Umgehen damit, zum Schießen damit, zum Jagen damit vorzüglich. Ich musste mich erst dran gewöhnen. Die ersten Male hatte ich an diesen scharfkantigen Dingen nochmal so ein bisschen leichte Hautabschürfung zu verzeichnen. Aber dafür passt da ein Riemen dran, ist auch dran. Und insofern nehme ich die dann jetzt mit zur Jagd und die andere auf den Schießstand.
Riemen ist eine schöne Geschichte, denn ich habe eine, das ist so auch meine ich sage jetzt nicht Ausgehflinte, aber die ich so bei der normalen Niederwildjacht, wenn sie dann noch wieder stattfinden, gerne benutze. Das ist auch aus den neuen Bundesländern, aber ein älteres Modell, also damals noch die Täterä, wie man so schön sagt.
Das verstehe ich nicht.
Die Täterä, sagt man noch zur DDR.
Ja, mit dem Begriff der Liege, Ostzone haben wir immer gesagt früher.
Ja,
oder Zone.
Täterä finde ich aber ein bisschen sympathischer.
Also ich war ja früher schon so Anfang der 80er Jahre in der DDR.
Guck an.
Und ich war auch im Oktober 89, als die Montagsdemonstrationen da waren, war ich auch in der Kirche und bei den Pastoren zu Hause, die dort diese Gottesdienste in Leipzig gemacht haben und so. Wunderbare Zeit.
Ja, also wir brauchen jetzt nicht über Gottesdienste und Kirchen in deinem Sinne sprechen, sondern wir machen jetzt mal
gibt's
weiter.
Eigentlich, da gab es in der DDR auch die katholische Kirche überhaupt?
Nein.
Also die hat sich ja auch überhaupt nicht beteiligt an der Revolution, oder?
Nee, die katholische Kirche war ja schon immer mehr die Schweiz.
Aber die hat sich ja noch nie beteiligt an irgendwelchen.
So, auf jeden
aber
Fall.
Gerne mitgemacht.
Bezüglich Riemen. bezüglich der Riemen, also bei dieser, ich sag's jetzt einfach mal, Merkel, Bock-Doppelflinte. Merkel schießt weiter, gab es mal den Werbespruch. Ja, die Bohrung.
Die kommen ja auch aus Suhl.
Genau, die Schokbohrung. Deswegen sagte ich das ja eingangs.
Täterä.
Ja.
Ah, ja.
So. Auf jeden Fall ein schönes Gewehr, englisch geschäftet, Fischbauch.
Erklär doch mal kurz, was englisch geschäftet bedeutet.
Englisch geschäftet heißt, dass die Flinte keinen Pistolengriff hat, sondern der quasi abgesägt ist. Genau, und eben keinen Pistolengriff
hat. Sieht eher aus wie so ein Schießstock.
Genau. Sehr elegant, englische Flinten, also wie der Name schon sagt, haben das überwiegend, die hochwertigen.
Neulich war ich übrigens ja mal auf einer Treibjagd.
Ja.
Und da wurde ich ja auch der Engländer genannt, von so einem Berufsjäger. Ich weiß nicht, was er damit meinte.
Weiß ich auch nicht.
Meine Waffe war nämlich nicht englisch geschäftet.
Nicht?
Nein.
Aber vielleicht anhand deines Autos oder deines
Tweet, ich glaube eher, weil
deiner Tweethose.
Ich trage keine Tweethose.
Nicht?
Nein.
Hattest du Gunsocks an?
Nein, da habe ich gar nicht.
Okay.
Aber neulich war ich auf einer Drückjagd, da hatten auch viele diese Gunsocks.
Ja, sieht ja pfiffig aus, wenn man es mag.
Wenn man es tragen kann
auch. Wenn, ja, genau.
Aber da ich immer lange Hosen trage und kurze Stiefel, weil ich ja mit meinen kräftigen Waden nicht so in solche Schaftstiefel passe, würde man solche Gunsocks gar nicht sehen, wenn ich die trüge.
Ja, das macht dann auch wenig Sinn.
Eben. So. Kosten aber richtig Geld.
Ist richtig.
Ich glaube 50 Euro oder so.
Ja, Wahnsinn. Für Socken.
Echt.
Und dann verlierst du
die. Ich habe mir jetzt zu Weihnachten wieder diese mongolischen Jacksocken bekommen.
Ja.
Laufen sich zwar schnell durch, aber sind schön warm.
Das stimmt. Auf jeden Fall, also Fischbauchgeschäftet ist diese Merkel-Bock-Doppelflinte noch. Das heißt, dass der untere Schaft, so wie so beim Karpfen, sieht das so ein bisschen aus, als wenn, ja, wie so ein Fischbauch quasi. Und
beim Rogner oder beim Milcher?
Warte, was war der Unterschied? Ich habe ja keinen Angelschein.
Nein, die Milcher sind ja die männlichen, da kommt die Milch
ja,
raus.
Also nee, dann
Rogner muss das sind ja die mit Rogen.
Also genau, dann muss das ja Rogner sein, genau. Schön, again what learned. Auf jeden Fall, also dann diesen Fischbauch-Rognerschaft. Und mein lieber Kollege Hartmut Dyskowski sagte dann auch gleich,
großer Redakteur.
Ja, großer Redakteur, unheimlich viel Ahnung von Waffen. Er sagte auch, eine tolle Flinte mit Seitenschlossen, auch mit echten Seitenschlossen. Also wirklich ein sehr schönes Gewehr, auf das ich auch am meisten aufpasse eigentlich. Ein Geschenk meines Vaters zum Abitur. Hat mich sehr gefreut damals.
Ein großzügiger Vater.
Ja, ist er. Ein feiner Kerl. Du kennst ihn ja auch.
Ja, ich schätze ihn sogar sehr.
Das ist schön. Sogar ein Berufskollege. Also meiner ja AD, aber du machst ja noch ein bisschen.
Ja.
Ab und an.
Ein Organ der Rechtspflege. Und was für eins.
Auf jeden Fall sagt der Hartmut Dyskowski auch, mein Gott, da müssen doch diese Löcher raus. Also das muss doch, diese Riemenbügel. Weil bei uns, wie du vorhin schon erwähntest, du hast vielleicht eine Patronentasche, wenn du keinen Patronengürtel hast, hast einen Hund an der Leine, dann schießt du noch zwei Hähne, was machst du dann mit der Flinte? Ja, und wenn du keinen Riemen dran hast. Das ist
ohne Riemen, also, Schiede.
Ohne Riemen ist immer Mist. Genau, das ist meine Merkel-Bock-Doppelflinte. Was hast du noch?
Aber es soll ja jetzt solche Riemen geben. Ich habe davon schon gehört, aber ich habe noch keinen. Da brauchst du keine Löcher mehr zu bohren in den Schaft.
Ist richtig. Habe ich auch schon gesehen, habe ich aber auch schon nicht so gute Dinge von gehört, dass die dann auf einmal dann doch flöten gehen und dann deine schöne Flinte, die du schonen wolltest, mit ausgebliebenen Bohrungen für die Riemenbügel, die dann auf den Asphalt schlagen.
Das kannst du aber auch haben, wenn dein Riemenbügelhalter ausgeschlagen ist
ja.
Oder rausgedreht ist und plötzlich liegt die Knarre auf dem Boden.
Hatten wir ja auch
ich noch im nicht, vergangenen aber Jahr. Ich hatte das früher schon mal
ja.
Mit so einer alten, wirklich 30, 40 Jahre alten Knarre,
ja.
Wo es wirklich ausgeschlagen war. Und da musste dann dieser Riemenbügel neu eingesetzt werden. Das war wirklich Schiete,
als ja.
Er dann wieder von der Schulter geglitten ist.
Vor allen Dingen ist das ein ganz fieses Geräusch, wenn die Kanone dann auf den Asphalt schlägt.
Mhm. Und deshalb ist immer wichtig, dass man die Sicherheitsvorkehrungen auch tatsächlich einhält, nur
absolut.
Mit entladener Waffe so rumläuft und nicht, dass dann vielleicht noch der Nachbar so ein Ding abbekommt.
Absolut. Wollen wir noch über mehrere Flinten sprechen oder... Wir haben ja gesagt, wir ziehen eigentlich blank.
Oder ja, also das jetzt? Wir haben ja jetzt beide Schalldämpfer, darüber haben wir ja schon zur Genüge gesprochen. Und wie ist es eigentlich mit Kurzwaffen?
Gutes Thema. Und ich weiß, glaube ich, dass unsere Meinungen da ein bisschen auseinandergehen.
Wie fast zu jedem Punkt.
Du hast hier jetzt einen Revolver liegen. Ich habe eine Selbstladepistole in meiner WBK eingetragen und tatsächlich benutze ich die auch.
Und hast du auch wiedergefunden.
Und ja, habe ich sogar auch mal wieder. Ja, ich weiß grundsätzlich natürlich immer, wo meine Waffen sind, ganz klar. Ich bin der Meinung, wir haben das Recht, Kurzwaffen zu besitzen und deswegen sollte man das auch nutzen, dieses Recht. Ich benutze meine Kurzwaffe auch tatsächlich ab und an für Fangschüsse oder zur Fallenjacht. Und
welches Kaliber hast du da?
9 mm. Und da gibt es ja gute Fangschussmunition. Also viele sagen ja, 9 mm eignet sich überhaupt nicht für Fangschüsse, gerade auf wehrhaftes Wild oder auf stärkeres Wild. Sehe ich anders, habe ich auch andere Erfahrungen mitmachen können. Auf jeden Fall ist mir beim Thema, grundsätzlich bei allen Waffenarten, ja, wenn man sie besitzt, sollte man sich auch wirklich sehr gut damit auskennen. gerade bei Selbstladepistolen wie auch bei Selbstladebüchsen oder Flinten ist es enorm wichtig, dass man diese Geräte kennt, weil sie eben sofort wieder schussbereit sind, wenn man einen Schuss abgibt, anders als bei Repetier- oder Kipplaufwaffen.
Gut, man sagt natürlich auch, eine Pistole ist durchaus anfälliger als ein Revolver.
Ja.
Und deshalb habe ich eigentlich zum tatsächlichen Benutzen einen Revolver im Kaliber 357 Magnum. Das Besondere bei diesem Kaliber ist ja, dass man auch zum Üben beispielsweise auch 38 Spezial damit verschießen kann. Aber man kann eben aus einer 38 Spezial keinen 357 Magnum verschießen. Aber wenn man einen Fangschuss abgeben möchte, kann ich nur jedem empfehlen, lieber eine 357 Magnum zu nehmen als eine 38 Spezial.
Ja.
Denn die Amis würden sagen, die Mannstoppwirkung
ja.
ist doch bei einer 357 Magnum ungleich höher als bei einer 38 Spezial. Und ein Revolver funktioniert eben nur Single Action oder Double Action, je nachdem, ob du den Hahn spannst oder durchziehst.
Ja.
Und man weiß eben, wenn die 6 Schuss abgefeuert sind, ist vorbei. Bei einer Pistole hat man 14 Schuss, manchmal 15, 18
ja,
größere und auch Magazine.
Mehr. Ja.
Aber eben 6 Schuss, einen Fangschuss brauchst du in der Regel ja nicht mehr als 1 oder 2 Schuss. Und insofern ist ein Revolver aus meiner Sicht für einen Fangschuss das A und O. Man kann sogar Schrot damit verschießen.
Das hatten wir ja auch mal
ausprobiert.
Also es gibt
so kleine Schrotpatronen für den Revolver, um eben bei der Fangjagd dann eben auch einen Fangschuss zu geben. Man muss dann nicht mit einer 22 auf den Kopf schießen, sondern man kann eben auch mit Schrot schießen, wenn man den Balg sicher und gut verwerten möchte. Auch das funktioniert. Kritiker sagen, das sei nicht gut für den Lauf. Ja, und dann habe ich aber noch eine zweite Kurzwaffe. Und zwar eine mit einem Kniegelenksverschluss.
Das musst du mir erklären.
Hast du schon mal einen Kniegelenksverschluss in der Hand gehabt?
Könnte sein.
Das ist nämlich die P08 von Mauser.
Ah ja, kenne ich. Ja, jetzt weiß ich, was du meinst.
P steht für Pistole.
Ja.
08 steht für 1908, da ist das Ding entwickelt worden. Und das war eben eine Pistole, die im Ersten und Zweiten Weltkrieg zum Einsatz kam, bis dann die P38 kam, die 1938 entworfen worden ist und baugleich oder bauähnlich ist mit der P1, die wir bei der Bundeswehr hatten. Und diese P08 war ein bisschen anfällig. Dieser Kniegelenksverschluss ist ein Verschluss oben auf dem Schlitten, der sich noch einmal zusammenzieht nach dem Schuss und dadurch die nächste Patrone nach vorne, also in den Lauf, repetiert. Es ist so butterweich, mit dem Ding zu schießen. Also die hat durch diesen Kniegelenksverschluss, in den also die ganze Rückschlagwucht geht.
Welches Kaliber ist das?
Das ist auch 9 mm.
Ja.
9 mm, aber man soll diese alten Waffen eben nicht mit den modernen Patronen schießen, weil die doch ein bisschen mehr Wumms haben.
Ah ja.
Also da ist darauf zu achten, dass man dann eben auch mit ein bisschen weniger geladener Patrone schießt. Aber du hast wirklich null Rückschlag mit dieser Waffe. Die ist so butterweich, dass du unglaublich präzise damit treffen kannst.
Ja.
Also es ist eben das Gegenteil von so einem Revolver, wo es um Masse geht und so ein Wumms. Ist so eine P08 unglaublich elegant, führig.
Ja. Aber du gibst mir recht, wenn ich sage, man muss, wenn man mit dem Zeug nach draußen geht, regelmäßig, gerade was die Kurzwaffen betrifft, üben, oder?
Ich glaube, dass wir allesamt, also wir beide jetzt mal ausgenommen, aber grundsätzlich Jägerinnen und Jäger viel zu wenig üben.
Ja.
Wir müssen doch, um unserem Auftrag weitgerecht zu jagen und auch das Tierwohl, tierschutzgerecht zu jagen, diese Maxime einzuhalten, müssen wir doch besser schießen als jeder Sportschütze. Ein Sportschütze trifft ja nur, in Anführungszeichen, auf eine Pappscheibe.
Richtig, ja.
Oder auf eine Tontaube. Wir schießen auf Lebewesen.
Ja.
Und deshalb, meine ich, müssen wir noch besser treffen können als ein Sportschütze. Und wie oft geht ein Sportschütze zum Training?
Deutlich häufiger.
Und wenn du das mal so häufig machtest als jagender Schütze, dann müssten wir viel, viel mehr Schießstätten haben, wo wir eben auch üben können.
Ja.
Viele Hegeringe machen das ja in Kooperation auch mit Schützenvereinen, sodass sie im Winter, wenn eben auch die Schießstände geschlossen sind oder in der Schonzeit, wenn die Leute zu Hause sitzen, dann auf die Schießstände der Schützenvereine gehen und dort eben mit 22 LFB trainieren.
Ja.
Und ich finde, es macht ja wirklich null Unterschied, ob du jetzt unsere mit Schalldämpfer sowieso nicht mehr, eine 308 oder eine 3006 mit Schalldämpfer schießt oder du schießt eine 22 LFB auf dem Schießstand. Das Handling ist das gleiche beim Repetierer, das Gefühl ist das gleiche. Die Atemtechnik, die Schusstechnik ist identisch. Oder ob du eben auch zu Hause eine große Leinwand hast und dort entsprechend eine Simulation hast zum Schießen. Das Handling mit der Waffe muss in Fleisch und Blut übergehen. Man muss einfach sicher sein, um eben Unfälle vermeiden zu können, dass man eins wird mit dieser Waffe. Man muss sicherstellen, dass das Handling absolut sicher ist, gerade so auch bei halbautomatischen Waffen. Ja. Da passiert so viel, da bleibt plötzlich mal irgendwas hängen oder man kommt nicht zur rechten Zeit zur Schussabgabe oder man geht mit geschlossenem Verschluss zur Jagd und da hat schon alles Mögliche gegeben, was wirklich unangenehm ist. Also das Handling muss einfach sitzen und das Schießen, das Treffen muss einfach wirklich perfekt sein. Das sind wir dem Wild schuldig.
Immer, absolut. Das war eigentlich schon ein schönes Schlusswort, aber jetzt nochmal eben zurück zur Anfangsfrage. Wie viele Waffen braucht ein Jäger? Hand aufs Herz.
Ein Jäger braucht in jedem Fall eine sehr gute Büchse mit einer sehr guten Optik, mit Schalldämpfer. Ein Jäger braucht auf jeden Fall eine Flinte. Ein Jäger braucht auf jeden Fall eine kleinkalibrige Waffe zum Üben. Ob es eine Hornet ist, ob es eine 222 ist oder vielleicht auch eine 22 LFB. Also wirklich ein Kleinkaliber, um damit auf dem Schießstand zu üben. Und ich meine auch, eine kombinierte Waffe kann wieder interessant werden. Gerade wenn wir an die Neozon denken, gerade wenn wir an Nutria-Jagd denken, wenn wir an Raubwild denken, an Waschbären, Marderhunde und so, da ist wirklich auch eine kombinierte Waffe wirklich gut. Und wir sehen es ja bei uns im Revier, dass auch gerade die Neozonen unglaublich zugenommen haben, wie viel Nutria wir jetzt geschossen haben und so. Dafür ist ein Drilling top.
Absolut, ja.
Ich finde auch eine Kurzwaffe sollte man auf jeden Fall haben. Nicht nur, wenn man selber einen Fangschuss antragen muss auf ein Stück Wild, das man selber beschossen hat, sondern wenn man zum Verkehrsunfall gerufen wird, finde ich, ist eine Kurzwaffe sehr, sehr gut. Man weiß nie, ob das Stück eben nochmal hochkommt und nicht jeder nimmt jetzt einen Hirschfänger und
Tortenheber, wie du ja gerne sagst.
Tortenheber und fängt das Stück ab, sondern um eben aus einer vernünftigen Distanz dann noch einen sicheren Schuss oder ein sicheres und auch wirklich tödlichen Angriff abzugeben, ist eine Kurzwaffe gerade für Verkehrsunfallopfer, also für Wild, das Opfer von Verkehrsunfällen wird, das aus meiner Sicht das Mittel der Wahl, um eben sehr schnell das Leiden zu beenden. Und an und für sich reicht es auch, wenn man zwei Kurzwaffen hat. Wenn man Waffensammler ist oder Sportschütze ist, ist es ja auch kein Problem, mehr Kurzwaffen zu haben. Eigentlich reicht aber für die jagdliche Praxis reichen zwei Kurzwaffen in verschiedenen Kalibern aus.
Halten wir fest, 90% unserer beiden Waffen stehen meistens im Schrank und fristen da ihr Dasein. Aber, um auch nochmal wieder zur Eingangsbemerkung...
Das ist ja wie mit einer Kaffeetasse. Man hat den Schrank voll und nimmt immer dieselbe, weil man sich da so dran gewöhnt hat. Und wenn man so eine Büchse, dessen englische Bezeichnung du ja vorhin mehrfach schon in den Mund genommen hast, einfach im Schrank stehen hat, dann greift man auch da eher zu, als dass man eine andere Waffe nimmt, weil man sich sicher ist, damit hat man schon einige hundert Stück Wild erlegt. Der Schuss kommt da an, wo man hinzielt. Ja, man ist sich absolut sicher, dass alles funktioniert. Und das ist das A und O. Natürlich ist es schön, eine super gravierte Waffe zu haben. Mit super Schaftholz, erster Kategorie, Walnuss aus
der Türkei. Ja, es ist ja auch einfach, die Büchsenmacherei ist ja auch ein Kunsthandwerk.
Ist auch ein Kunsthandwerk, aber wir müssen ja heute nicht mehr protzen und prahlen mit Waffen. Das kann man sich natürlich auch schön ansehen, das freut einen auch, das freut auch das eigene Auge. Aber in dieser Gesellschaft ist uns Jägern auferlegt, das Werkzeug zu haben, das einen sicheren, unverzüglichen Tod des Wildes ermöglicht und garantiert. Und das ist die Waffe, mit der man wirklich am besten umgehen kann, am besten treffen kann. Wir sind es dem Wild schuldig, sehr, sehr gutes Werkzeug zu haben, die besten Waffen zu haben, super Munition zu haben, die wirklich eine Top-Tötungswirkung hat. Und dann ist doch die Jagd viel, viel humaner als jede Schlachtung eines Tieres.
Absolut. Das soll es gewesen sein. Ich habe übrigens noch 4 Flinten mehr im Schrank, weil wir die Hosen runterlassen wollten heute. Auf jeden Fall ein spannendes Thema, ein sehr kontrovers diskutiertes Thema, nicht nur in Jägerkreisen, sondern natürlich auch bei anderen Interessensverbänden und sonstigen Kritikern. Auf jeden Fall hoffen wir, dass es euch gefallen hat, diese Folge. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir euch nochmal dazu irgendwie äußern würdet in den Kommentaren auf unserem Instagram-Kanal und demnächst vielleicht auch in einem weiteren Kanal. In 4 Wochen, nee, Ende Januar gibt es dann wieder einen Videopodcast von uns und wir werden da ein ganz spannendes Thema behandeln, das ebenso heiß diskutiert wird. Mehr wollen wir aber an dieser Stelle noch nicht verraten. Christian, ganz herzlichen Dank bei dir.
Ich freue mich jetzt auf einen heißen Kaffee.
Ich freue mich auch. Vorher bringen wir die ganzen Kanonen wieder in den Schrank.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Horrido.
Joho.
Teppe und Schwänen ob Jagd ist eine Produktion der Jagdzeitschrift Niedersächsischer Jäger. Mit freundlicher Unterstützung von Franconia und den VGH-Versicherungen.
So, und jetzt wieder die Zeit für dumme Sprüche.
Ich kann gar keine dummen Sprüche.
Nein. Du bist immer so ein bisschen so, aber ich verstehe nicht, wenn du so auf große Kaliber stehst, warum ist es dann eher so semi-weight bei dir?
Das ist ja wie mit einem Porsche.
Okay.
Guck dir die Typen an. Oder, weißt du, so dies hier, ne? Vollautomaten, ne? Oder
ja.
Halbautomaten. Vollernter, sagt man ja.
Vollernter, ja.
Hey, braucht doch kein Mensch.
Doch. Also ich mag meine neue Selbstladeflinte echt schon richtig gern.
Hast du eine neue?
Ja. Hat man doch in dem einen YouTube-Film auch gesehen. Diese Waterfall in Camouflage-Optik. Die schießt sich auch butterweich. Dicke Gummischaftkappe, Gasdrucklader. Ein tolles Gewehr.
Also ich habe da so ein Ding hier als Flinte. Und nice to have, aber ich nehme eigentlich lieber eine Doppelflinte.
Ja.
Das diszipliniert auch. Weißt du, wenn Absolut. Du so viele Schüsse hast, dann ballerst du rum und so muss man sich konzentrieren. Am besten ist auch für Anfänger so eine Einlaufflinte, damit die sich wirklich auf jeden einzelnen Schuss richtig konzentrieren und nicht warten, oh, ich kann gleich nochmal hinterher schießen.
Ja.
Und wenn du so ein Vollernter hast,
ja.
Es ist mit 4, 5, 6 Schuss oder so drin.
Ich kann mich auch gar nicht daran erinnern, wann ich schon mal mit meiner Selbstladeflinte 3 Schuss abgegeben habe.
Ja, und hast du damit schon mal richtig gut getroffen?
Ja, das schon.
Ja?
Ja.
Oder hast du immer auf den zweiten Schuss
gewartet? Also Dubletten habe ich da schon einige mit.
Dann gibt man nicht so an.
Nein, das ist ja nicht angeben. Jeder weiß ja, dass ich es kann.
Das schießt?
Flinte auf jeden Fall.
Ah, ja.
Ich hatte ja aber auch immer einen guten Trainer.
Ja? Mhm. Dein Vater?
Ja. Und der hat mir immer 5 Schuss mitgegeben und hat gesagt, so.
Damit musst du jetzt Schuss, 6 Kreaturen
schießen. Genau. Mehr Gift nicht.
Ich finde es ja auch wichtig, dass man wirklich 1:1 schießt. Ne? Dieses Also früher, ich bin ja heute noch jung, aber als ich noch jünger war, da fand ich das ja auch toll, dass man da irgendwie ganz viel geballert hat, so. Aber heute bin ich da doch eher so der Munitionssparer.
Ja, das ist, also, es gibt ja auch diese Niederwildjachten, wo du wirklich 50 Schuss brauchst, sind ja eher selten geworden. Was auf der einen Seite schade ist, aber es ist auch so, der Schrotschuss, wie du schon vorhin gesagt hast, es ist genauso wichtig mit einem Schrotschuss den Anspruch an sich zu haben, dass der erste Schuss tödlich ist.
Ich war mal auf einer Niederwildjacht, habe ich 45 Kreaturen geschossen.
Boah!
Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Naja. Ich habe auf meiner ersten Treibjacht, wo ich teilnehmen durfte.
An der du
teilnehmen durfte. Genau. Wo ich teilnehmen durfte. Als Schütze, damals bei uns in der Yacht.
Ich finde, der Dativ wird viel zu
jetzt oft vermieden. Jetzt will ich erst noch meine 7-Hähne-Geschichte erzählen. 7 Hähne mit 7 Schuss.
7 auf einen Streich, ja?
Nein.
Diese kleine Schneiderlein.
Das war schön. Klatsch, hat gut geklappt. 7 Hähne. Wann hast du heute nochmal die Möglichkeit, in einem Treiben 7 Hähne zu schießen?
Das schafft man
nicht. Da haben wir nur Hähne geschossen.
Komm, das war doch bei deinem Nachbarn auf dem Hühnerhof.
Na,
7 Hähne.
Nee, der war weit genug weg. Die konnten nicht fliegen, deswegen war das
eben, deshalb war das also vom Misthaufen runtergeschossen.
Oh Mann.
Nee.
Was war das schön damals?
Ja, nee, ich bin auch froh, dass wir jetzt so über Waffen mal gesprochen haben. Ist ja auch irgendwie ein Tabuthema so, ne?
Ja, ja, das ist es eben. Wie viele Waffen braucht ein Jäger? Puh. Aber wie gesagt, haben ist besser als brauchen und ich finde auch jede Waffenrechtsverschärfung immer kacke.
Naja.
Also ich will natürlich auch keine amerikanischen Verhältnisse, dass mit einer Kurzwaffe, gab es ja jetzt auch die Diskussion, darf ich mit einer Kurzwaffe am Gürtel beim Bäcker anhalten und mir einen Kaffee ziehen oder ein Brötchen kaufen oder Geldautomaten oder tanken oder muss sowas sein? Das muss doch nicht sein.
Wir dürfen Waffen führen auf der Jagd.
Und ja. Nicht
auf der Jagd nach Brötchen, sondern ja. Auf der Jagd nach jagdbarem Geld.
Muss auch nicht sein.
Ja. Nein, diese Verantwortung, die Gesellschaft ist eben heute anders. Wir sind Gott sei Dank weg von Waffen, wobei ich ja das bei Kindern anders sehe, wenn du denen das verbietest. Dann mit Waffen zu spielen, Cowboy und Indianer zu spielen, dann wollen sie es erst recht.
Ja.
Wenn sie dann erwachsen sind oder so, also man sollte denen das nicht verbieten, mit so Spielzeugwaffen jetzt loszugehen, aber die müssen schon als Kinder lernen, dass sie nicht aufeinander zielen und erst recht nicht aufeinander schießen dürfen. Da gibt es ja jetzt auch solche komischen Waffen mit irgendwelchen Schaumstoffpfeilen und so.
Nerfguns, klar, haben wir im Büro.
Ja, sowas macht man doch nicht.
Doch, klar.
Man schießt doch nicht auf andere.
Ich hatte immer die dickste Nerfgun, als ich noch
nicht. Ja, ist klar, dass du sowas brauchst.
Aber richtig
cool. Bloß, weil du sonst nicht so viel.
Und dann habe ich den aber mal richtig.
Das ist ja so ähnlich.
Ich bin ja auch, ich finde das ja auch schwierig, dieses, also Paintball habe ich auch mal beim Junggesellenabschied
mitgezockt.
Und, aber es ist halt, neulich habe ich so einen Radiokommentator gehört, der sagte, wie kann man so Computerspiele spielen wie Call of Duty? Also ich würde es niemals verbieten, aber so Mordsimulationsspiele ist so, habe ich ein Problem mit. Ich persönlich. Ich würde es niemandem verbieten, wie gesagt. Jeder soll machen, was er will. Aber
nee,
ich möchte meine Freizeit nicht damit.
Ich finde auch solche Videospiele nicht gut. Also wo du jetzt übst, auf Menschen zu schießen.
Ja.
Kann ich nicht verstehen, dass sowas erlaubt ist. Kann ich nicht verstehen.
Ja, es gibt eben den einen oder anderen.
Da übst du doch quasi so ein Attentat.
Ja, das meine ich ja.
Ja, finde ich nicht in Ordnung.
Morden üben, ja, schwierig.
Und dadurch kann doch auch schon die Hemmschwelle sinken.
Bei Leuten, die nicht wesensfest sind,
ja.
Kann das passieren, ja.
Ich finde, das ist eher zu überdenken, als dass Jäger eine beschränkte Anzahl an Waffen haben dürfen.
Okay.
Wir gehen alle sorgfältig damit um. Und auch die Jägerprüfung ist ja so, dass wenn du mit einer Waffe, also in dieser Prüfung, also in einer Simulation eines Jagdmomentes, nicht sicher umgehst.
Da bist du sofort weg vom
Fenster.
Bist du raus? Ist auch richtig so.
Bist du raus?
Bist du raus? Raus bist du.
Und in Wirklichkeit gucken die sich doch vorher auch schon ganz genau an, während der Jagdausbildung,
absolut,
was das für ein Kamerad ist, ob der überhaupt eine Waffe haben sollte oder nicht.
Die Ausbilder gucken sich die Leute ganz genau an.
Ja. Und dann findet man vielleicht auch manchmal einen Grund.
Ja.
Und auch zu Recht.
Ganz absolut. Ich gehe jetzt ins Bett.
Bonner Notte, Lieselotte.
Bist denn?
Bonner Nox, du bist der rechte Ochs. Das ist von Mozart.
Das glaube ich nicht.
Doch, guck mal, wetten, das 5 Mark können wir wetten.
5 Mark.